Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am ersten Advent mit dem Spruch für die kommende Woche aus dem Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 9, Vers 9b. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Einen Helfer können wir wirklich gut gebrauchen, liebe Gemeinde. Immer brauchen wir Gott, aber in der momentanen Zeit nochmal besonders. Zum Beispiel auch dafür, dass wir zusammenbringen, dass wir gleich macht hoch die Tür macht weit singen und gleichzeitig gerade vielerorts wieder zugesperrt wird. Umso mehr ist es gut, dass wir uns zum Gottesdienst treffen können und unsere Herzen öffnen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen an diesem ersten Advent. Heute beginnt die Vorbereitung auf Weihnachten, die Erinnerung an die Geburt Jesu. Das soll eine Zeit der Besinnlichkeit, der Hoffnung und der Lebendigkeit sein. Doch die Nachrichten, die uns erreichen, die Bilder, die wir sehen, die Erzählungen aus den Krankenhäusern, und die Schicksale von betroffenen Freunden und Bekannten machen es schwer, sich auf die nächsten Wochen zu freuen. Wir danken dir, dass du uns immer wieder Geduld schenkst, auch wenn wir sie dazwischen verlieren. Wir danken dir, dass du uns den Humor lässt, mit dem sich manches besser ertragen lässt. Wir danken dir, dass du uns über die Distanz, die wir einhalten müssen, einander zugewandt sein lässt, sodass niemand alleine ist. Gib uns den Mut, dass wir um Hilfe bitten, wenn es nötig ist. Nimm uns die Angst, denn sie bringt uns nicht weiter. Mach uns zuversichtlich und schenk uns das Vertrauen in deine Gnade, denn die bringt uns weiter. Amen.
Die Lesung ist aus dem Brief an die Römer, Kapitel 13. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts.
Der Text für die Predigt am ersten Advent steht im Buch des Propheten Jeremia, im Kapitel 23, der Vers 5. Sieh, es kommen Tage, da lasse ich für David einen gerechten Spross auftreten. Und dieser wird als König herrschen und einsichtig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. Advent. Der Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft. Draußen ist es kalt, aber drinnen geben die Kerzen ein warmes Licht. Tee und Lebkuchen sorgen für Gemütlichkeit. In der Stadt durchbricht die weihnachtliche Straßenbeleuchtung das Grau des November. Schnee wäre ein bisschen viel verlangt, aber einen Glühwein auf dem Christkindlesmarkt gönnt man sich schon auch als Nürnberger und Nürnbergerin. Die ersten Gedanken an Geschenke werden nochmal verdrängt. Alles in allem ist es eine schöne Zeit, trotz gelegentlicher Hektik. Advent 2021 ist ein bisschen anders. Auch anders als im letzten Jahr, obwohl es da auch schon Corona gab. Da war es noch eine Ausnahme, eine Notsituation. In solchen Situationen, das kennen wir von uns, reißen wir uns zusammen und halten viel aus. Aber dieses Jahr ist es irgendwie anstrengender. Statt dem Duft von gebrannten Mandeln liegen andere Dinge in der Luft. Ja, zum einen Aerosole und neue Virusvarianten, aber auch Enttäuschung, Verzweiflung und Vorwürfe. Das hat mich zunächst ein bisschen von dem Predigttext abgebracht. Kann man in dieser Situation über so einen hoffnungsvollen Text predigen? Eine Ankündigung, dass alles besser gut wird, das passt doch gerade nicht, schon gar nicht auf die neuesten Meldungen. Für einen besinnlichen Advent und eine optimistische Sicht in die Zukunft ist gerade irgendwie nicht die Stimmung. Nun hatte ich zufällig neulich das Vergnügen, zusammen mit einem Schweizer Kollegen das ganze Buch Jeremia in ein Mikrofon zu lesen, damit Sie es nächstes Jahr in der Fromm-App hören können. Und von daher wusste ich, dass es bei Jeremia auch ganz andere Passagen gibt, in denen es zur Sache geht. Jeremia muss sich nämlich massiv mit anderen Propheten auseinandersetzen, die herumziehen und dem Volk ganz andere Geschichten erzählen als er selbst, dass das alles doch nicht so schlimm ist und die Warnrufe Jeremias, dass sie die ruhig ignorieren können. Das war für ihn persönlich, aber auch für seinen Auftrag ein großes Problem. Und so beklagt er sich bei Gott und der ergreift deutlich Position. Wenn wir Jeremia glauben können, dann kennt Gott da kein Pardon. Siehe, ich gehe gegen die vor, die Lügenträume weissagen und diese erzählen und mein Volk irreführen mit ihren Lügen und ihrem Geflunker. Ich aber habe sie nicht gesandt und habe sie nicht beauftragt. Und diesem Volk nützen sie nichts. Mit diesem Abschnitt, wie gesagt, nur ein paar Verse weiter als der Predigttext, sind wir doch mitten im Thema. Propheten, die sich gegenseitig ins Wort fallen, erleben wir gerade täglich. Auf der einen Seite stehen die Propheten, die das beruflich sind, die uns aufklären sollen und wollen, was uns bevorsteht. Und sie geben uns Empfehlungen, die sehr klar und deutlich sind, Doch da gibt es auch andere Propheten, die treten eher so im Internet auf und erzählen ganz andere Geschichten und warnen uns, dass wir nicht alles glauben sollen, was uns erzählt wird. Mit der Entdeckung dieser Parallele war ich zunächst sehr zufrieden, auch weil ich mich ja in meiner Meinung bestärkt fühle. Für mich ist klar, wer die richtigen und wer die falschen Propheten sind. Allerdings hielt die Begeisterung nicht lang. Denn mit so einer Bestätigung der eigenen Meinung in der Bibel fühlt man sich gar nicht so wohl. Warum? Weil das Denken an der Stelle stoppt. Keine neue Idee, kein gedanklicher Stolperstein, es bewegt sich nichts. Es brauchte noch einen dritten Blick, und zwar den auf das Thema des ganzen Buchs. Jeremia ist ein Zeitzeuge der Deportation der Juden aus ihrem Land, das berühmte babylonische Exil. Genau darüber hatte ich bis dahin noch gar nicht nachgedacht, nämlich über die Lage, in der das angesprochene Volk Israel war. Nach der Eroberung Israels und Judäas durch die Babylonier wurden große Teile der Bevölkerung deportiert. So war der Widerstand gebrochen. Nur die Bauern durften bleiben, um das Land zu bestellen und die Erträgnisse an die Besetzer abzugeben. Die Aufgabe Jeremias ist es, dem Volk zu erzählen, dass es an dieser Lage selbst schuld sei und dass die Buße lange dauern würde. Die falsche Politik der Könige und ihrer Vertrauten sind nur das eine. Treulos aber seien sie alle gewesen. Sehr viel mehr, was genau darunter zu verstehen ist, wird gar nicht erwähnt oder nur gelegentlich angedeutet, sondern immer wieder das Volk Israels und Judas habe sich von Gott abgewandt und das sei eben jetzt die Konsequenz. Und so geht es über viele Seiten um Verurteilung, um Verbannung, ja auch um Vernichtung. Diese Situation der Verbannung kennen manche unter uns vielleicht noch aus der Zeit nach dem Krieg oder von den Eltern oder Verwandten unter dem Stichwort Vertreibung. Den meisten von uns ist aber das völlig fremd, als tatsächlichen Umstand jedenfalls. Und doch ist es vielleicht der Schlüssel, um Jeremia in der heutigen Zeit zu verstehen. Jedenfalls ist mir der Gedanke gekommen, von dem Sie, liebe Gemeinde, jetzt sehen müssen, ob Sie mir da folgen wollen. Kann es denn sein, dass diese Situation, die wir gerade erleben, die ganze Pandemie, auch so etwas wie eine Verbannung ist? Und ist dieses, dass wir mit manchen Menschen nicht mehr vernünftig reden können, nicht wie eine Verbannung in der Verbannung? Also eine Verbannung, die sich im Kopf abspielt, aber auch im Herzen. Wir können nicht einfach zurück. Es könnte noch lang dauern. Wir verstehen nicht, wo das so plötzlich herkommt. Wir verstehen nicht, wie uns geschieht. Und wir halten uns für unschuldig. Das sind schon so ein paar Kriterien, die auf eine Art geistige Verbannung schließen lassen. Jedenfalls lohnt es sich, den Gedanken mal weiter zu verfolgen. Und dann gibt es tatsächlich weitere Parallelen, die Jeremia und seine Worte für uns heute lesbar machen. Eine davon ist, dass wir schon ahnen, dass diese Pandemie und dass sie über uns gekommen ist, etwas mit uns zu tun hat, mit dem, wie wir leben. Die Wissenschaftler, die ja so ein bisschen die Propheten unserer Zeit sind, sagen, dass der Raubbau an der Natur und dieses immer weitere Eindringen in die Pflanzen- und Tierwelt das Überspringen von Viren begünstigt. Und natürlich hat auch die Politik Grund zur Buße. Das Gesundheitswesen dermaßen auf Wirtschaftlichkeit zu trimmen, war ein großer Fehler. Aber wir alle haben uns natürlich gefreut, dass die Krankenkassenbeiträge und die Steuern nicht mehr gestiegen sind, nicht noch mehr. So wie Jeremia mit seinen Begründungen in seinem Volk nicht wirklich durchgedrungen ist, tun auch wir uns schwer, diese Zusammenhänge zu begreifen. Es geht ja auch nicht darum, dass wir persönlich etwas falsch gemacht haben. Aber wir sind in die Umstände involviert und das nicht wenig. Und auch bei dem Unverständnis füreinander, bei dem Abdriften mancher Menschen in eine Parallelwelt, schwant uns doch, dass hier etwas schiefgelaufen ist. Und zwar nicht nur bei denen, sondern auch bei uns allen in unserer Gesellschaft. Dieses trotzige Verweigern muss doch Gründe haben. Und tatsächlich kommt es mir bei manchen, die ich kenne und die plötzlich auf so einem Ego-Trip sind, alles besser zu wissen und niemandem mehr vertrauen zu wollen, so vor, als sei das ein Hilferuf. Ihr habt mich lang nicht gesehen. Ihr habt mich nicht ernst genommen. Ich komme nicht mehr hinterher. Ich glaube einfach nicht mehr an euren Lebensentwurf. Liebe Gemeinde, genauso wenig wie die Israeliten können wir an der konkreten momentanen Situation etwas ändern. Aber wir können uns etwas sagen lassen und etwas lernen, das wir zukünftig anders machen. Nämlich mehr aufeinander achten, wie es uns geht. Und politisch gäbe es natürlich auch einiges zu tun, damit Menschen mit einem besseren Selbstwertgefühl leben können. Leider hat auch die Ampelkoalition wieder den Wohlstand zum obersten Kriterium erhoben. Das mag uns gefallen, doch an manchen Menschen geht das völlig vorbei. Wohlstand werden sie in ihrem Leben nie erreichen. Aber schlimmer als das ist, dass sie sich gar nicht angesprochen fühlen von so einer Politik, sondern einfach übergangen. Die Propheten des Alten Testaments haben sich mit ähnlichen Spaltungen in den Gesellschaften ihrer Zeit auseinandergesetzt und sie angeprangert. Und Jeremia tut das auch für uns heute. Und auch wenn es schwerfällt, in diesen Verschwörungs- und Verweigerungstheorien die Stimme des Propheten zu hören, vielleicht ist diese Verkehrung der Schlüssel zum Verständnis. Zu hören und ernst zu nehmen sind dann ja nicht die haarsträubenden Theorien und Geschichten, sondern ein Ruf, der hinter diesen zum Teil haarsträubenden Argumenten laut wird. So wird dann auch der Abschnitt über den Spross Davids passender. Es wird ein echter Adventstext, der Ausdruck einer Sehnsucht. Es sprießt etwas, und zwar Verständnis füreinander, hinter den Worten, die auszutauschen gerade wirklich schwerfällt. Sieh, es kommen Tage, da lasse ich für David einen gerechten Spross auftreten. Und dieser wird als König herrschen und einsichtig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. Doch das ist ein Text, der auch in diesen verrückten Zeiten Hoffnung wecken kann. Wenn er eben nicht Probleme zudeckt, sondern zu denken gibt, selbstkritisch zu denken. Diese Hoffnung oder sogar Aussicht, dass wieder Einsicht, Recht und Gerechtigkeit Einzug halten, macht mir in diesen Tagen Mut, dass es ein Ende der Verbannung gibt. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir treten vor dich mit der herzlichen Bitte, dass du dich unser annimmst. Untereinander fällt uns das gerade bisweilen schwer. Aber du bist die Verbindung zwischen uns, die nie abreißt. Wir bitten dich aber auch, dass du uns keine Ruhe gönnst, bis wir es wieder schaffen, in dir zur Ruhe zu kommen. Wir bitten dich, dass du gegen uns und mit uns streitest, bis dein Friede in unserem Herzen und in unseren Gedanken und Worten angekommen ist. Ohne dich können wir gar nichts. Und mit dir und in deinem Dienst werden wir alles können. Dieses Versprechen hören wir und nehmen es mit in die Bitten, die jede und jeder von uns in der Stille vor dich bringt. Und wir beten mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns Gott um seinen Segen bitten. Der Segen des Gottes von Sarah und Abraham, der Segen des Sohnes von Maria geboren, der Segen des Heiligen Geistes, der über uns wacht, wie Eltern über ihre Kinder, sei mit uns allen. Amen.